Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Dokumentation.
Welche Bedeutung die politische und gesellschaftliche Anerkennung von erlittenem Unrecht für die Betroffenen hat und welche Folgen aus der Verweigerung der Anerkennung resultieren, war Thema einer Diskussionsrunde am 6. Juni 2013 in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Die Veranstaltung Verweigerte Anerkennung – Auswirkungen bei SED-Verfolgten wurde in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, dem Netzwerk Diktatur Folgen Beratung und der Beratungsstelle Gegenwind durchgeführt. Zu Beginn stellte der Philosoph und Privatdozent Dr. Arndt Pollmann von der Universität Magdeburg in einem Vortrag eine Gesellschaftstheorie vor, dessen zentrales Element die wechselseitige Anerkennung ist und die auf den Frankfurter Philosophen Axel Honneth zurückgeht. Auf das SED-Unrecht angewendet, erörterte anschließend Professor Jörg Frommer, Direktor der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Magdeburg, welche gesundheitlichen Folgeschäden die Verweigerung der Anerkennung von erlittenem Unrecht haben kann. Wir dokumentieren an dieser Stelle diese beiden Vorträge, die Grundlage des anschließenden Publikumsgesprächs waren. Hören Sie zunächst die Begrüßung durch Dr. Ulrich Mehlert, Leiter des Arbeitsbereichs Wissenschaft und internationale Zusammenarbeit bei der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Der Leipziger Aphoristiker und Friedhofsblumenhändler Horst Drescher hat einmal notiert: Menschen, die man auf dem Gewissen hat, bleiben einem irgendwie unsympathisch. Unsympathisch auch dann noch, wenn man ihnen sozusagen schon lange verziehen hat, dass man sie auf dem Gewissen hat. Dieser Aphorismus beschreibt nicht nur das Verhältnis zwischen jenen, die einst eine Diktatur mitgetragen haben, und den Opfern dieser Diktatur. Der Aphorismus ist auch auf das Verhältnis zwischen der, ich sage es in Anführungszeichen, Vereinigungsgesellschaft und jenen anwendbar, die in den Mühlen der SED-Diktatur geraten waren. Denn selbst wenn insbesondere Westdeutsche keine Verantwortung für deren Schicksal tragen, so müssen sich doch einige, viele, den Vorwurf gefallen lassen, den Opfer der Diktatur durch mangelnde Empathie und Unterstützung zum zweiten Mal zu Opfern gemacht zu haben. SED-Verfolgte leiden oft an der zum Teil verweigerten politischen und gesellschaftlichen Anerkennung ihres erlittenen Unrechts. Deren Wahrnehmung ist dabei zwangsläufig immer subjektiv. Welche Bedeutung Anerkennung für den Seelenhaushalt von Menschen hat, die Diskriminierung und Verfolgung erlitten hatten, ist heute Abend Thema dieser Veranstaltung. Ausgerichtet wird der Abend gemeinsam von der Arbeitsstelle Menschenrechte an der Uni Magdeburg, dem Institut für Diktaturfolgeberatung, der Beratungsstelle Gegenwind und der Bundesstiftung Aufarbeitung. Und es freut mich sehr, Sie hier auch im Namen aller Veranstalter begrüßen zu können. Der Abend ist einer Gesellschaftstheorie gewidmet, die der Frankfurter Philosoph Axel Honneth entwickelt hat. Wir freuen uns, dass Privatdozent Dr. Arndt Pollmann von der Universität Magdeburg diesen Ansatz heute Abend vorstellen wird. Arndt Pollmann ist Privatdozent am Institut für Philosophie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, wo er sich zum Thema Menschenrechte habilitierte. Zuvor promovierte er im Fach Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Herr Pollmann hat gemeinsam mit Kollegen der Lehrstühle für praktische Philosophie und Politikwissenschaften 2006 die Arbeitsstelle Menschenrechte ins Leben gerufen. Diese fächerübergreifende Einrichtung bündelt und koordiniert die menschenrechtsbezogenen Aktivitäten in Forschung und Lehre sowie außeruniversitäre Projekte und Veranstaltungen an der Magdeburger Universität. Lieber Herr Pollmann, herzlich willkommen in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Vorstellen möchte ich auch Herrn Professor Dr. Jörg Frommer. Herr Frommer ist seit 1995 Professor für psychosomatische Medizin an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Außerdem leitet er die Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Magdeburger Universitätsklinik. Auch Ihnen, lieber Herr Frommer, als Mitveranstalter herzlich willkommen. Last but not least, einen schönen guten Abend auch an den Moderator des heutigen Abends, Herrn Pfarrer Kurt Staus. Herr Staus ist Beauftragter des Rats für Seelsorge, des Rates für Seelsorge und Beratung von Opfern. Das sehe ich hier einen Fehler in meiner Vorbereitung, des Rates der EKD für Seelsorge und Beratung von Opfern der SED-Kirchenpolitik an der Evangelischen Akademie in der Lutherstadt Wittenberg. In dieser Position berät er Gemeinden sowie Landeskirchen und pflegt die Kontakte zu Beratern und Dienststellen bzw. Behörden wie beispielsweise dem BSTU. Zudem begleitet er die Ausbildung von Seelsorgern, publiziert und hält regelmäßig öffentliche Vorträge zum Thema Diktaturfolgen und berät Menschen, die vom SED-Regime verfolgt wurden. Meine Damen und Herren, Sie hören nun zwei Impulsvorträge von Herrn Pollmann und Herrn Frommer, den sich eine Diskussion auf dem Podium und dann auch mit dem Publikum anschließen werden. Lieber Herr Pollmann, das Rednerpult gehört Ihnen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich werde zu Beginn den thematischen Bogen des heutigen Abends zu spannen versuchen, indem ich in aller Kürze auf drei Diskussionen Bezug nehmen will, die bislang noch vollends unabhängig voneinander geführt werden, gewissermaßen nebeneinander herlaufen. Zum einen, schon erwähnt, die bis dato noch weitgehend auf akademische Kreise beschränkte Debatte um eine Sozialphilosophie der Anerkennung, deren wichtigster Vertreter der in Frankfurt am Main lehrende Philosoph Axel Honneth ist. Zum zweiten, die sowohl akademische als auch politisch-öffentlich mit großer Intensität geführte Diskussion um die sogenannten Menschenrechte und deren Rolle in nationalen und auch internationalen Rechtssystemen. Und zum Dritten die sehr konkrete, aber bislang weder in akademischen Kreisen noch in der politischen Öffentlichkeit hinreichend wahrgenommene Debatte um eine Wiedergutmachung gesundheitlicher Folgeschäden der SED-Diktatur. Ich möchte diese drei Diskussionen hier heute Abend zusammenführen in der gemeinsamen Hoffnung auch des vorbereitenden Teams auf eine produktive Dynamisierung dieser Debatten. Und ich will Ihnen auch gleich schon andeuten, auf welche These meine Überlegungen am Ende hinaus sollen. Diese These besteht aus zwei Teilen und lautet in etwa wie folgt: Das zu DDR-Zeiten verursachte und dann nach 1989 nur unzureichend kompensierte Unrecht stellt ein doppeltes und bisweilen sogar potenziertes Anerkennungsproblem dar. Als ein politisch dringliches Anerkennungsproblem wird dieses Unrecht aber wohl erst dann ins öffentliche Bewusstsein breitenwirksam treten, wenn wir es als ein dezidiert menschenrechtliches Problem verstehen und auch rekonstruieren. Zunächst zum ersten Teil meiner Überlegung der Anerkennungstheorie Axel Honneth. Ich bin gebeten worden, die in aller Kürze hier vorzustellen. Axel Honneth ist der derzeit wohl profilierteste Vertreter dessen, was man in der Sozialphilosophie kritische Theorie nennt. Begründet wurde dieses gesellschaftskritische Denken in den 1930er Jahren von der sogenannten Frankfurter Schule rund um die Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Sie hatten sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, und zwar die Klärung einer durchaus komplizierten, doppelten Frage. Wie erklärt und begründet man die Notwendigkeit von sozialen Bewegungen, von politischem Protest und offenem Widerstand? Und wie erklärt man zugleich, dass dieser Widerstand meist ausbleibt, obwohl es wahrlich genug Grund dafür gäbe? Horkheimer und Adorno konnten in ihren Analysen seinerzeit noch wie selbstverständlich an das marxische Produktionsparadigma anknüpfen. Sie gingen dabei von einer umfassenden, wie es hieß, Entfremdung der arbeitenden Bevölkerung und mithin von einer, wie es im Anschluss an Max Weber hieß, total verwalteten Welt aus. Einer total verwalteten Welt, die ein Bedürfnis nach Revolution und Widerstand schon deshalb nicht aufkommen ließ, weil sie Wohlstand verspricht und den Betroffenen eine sozialstaatliche Rundumversorgung zukommen lässt, womit der Klassenkampf gewissermaßen stillgestellt ist. Axel Honneth jedoch zeichnet heute ein ganz anderes Bild der Problemlage aus Frankfurter Sicht. Aus dieser nämlich stellt sich unsere Gesellschaft als ein weit verzweigtes Netz scheiternder Anerkennungsbeziehungen dar, die auf Seiten der unter fehlender Anerkennung leidenden Personen erhebliche Frustrationen schafft. Frustrationen, die immer seltener ein öffentliches Ventil finden. Zum Bezugspunkt seiner Version einer kritischen Theorie wird bei Honneth damit ein meist schwelender, wie es heißt, Kampf um Anerkennung, ein psychosozialer Überlebenskampf, in dem die Mitglieder unserer gegenwärtigen westlichen Gesellschaften um die Erfüllung grundlegender Identitätsansprüche und dabei um moralische Forderungen nach Achtung und Wertschätzung kämpfen. Zentral ist dabei aus philosophischer Sicht die beim jungen Hegel entliehene Vorstellung, dass der Verlauf einer jeden individuellen Persönlichkeitsentwicklung als eine Art Reifungsprozess zu verstehen ist, als ein Reifungsprozess, der gelingen, aber eben auch misslingen kann und der damit zugleich das Potenzial kollektiver Entwicklungen und Konflikte mit sich bringt. Das jeweils individuelle Bedürfnis nach Anerkennung ist leicht zu enttäuschen und dessen wiederholte Frustration kann zu Empörung, zu Solidarisierungen und zu sozialen Kämpfen führen, die langfristig auf immer anspruchsvollere Formen des Gemeinschaftslebens und unverzerrte Anerkennungsverhältnisse drängen. Bleibt der Frust jedoch stumm, so kann es zu individuellen und privaten Pathologien kommen, psychische Störungen, häusliche Gewalt und Ähnlichem. Für die kritische Sozialphilosophie bedeutet das, es muss ihr fortan um eine Diagnose derjenigen gesellschaftlichen Umstände gehen, die für eine systematische Verzerrung und Verletzung von Anerkennungsbeziehungen verantwortlich sind. Und so kann immer dann von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen oder quasi medizinisch von sozialen Pathologien die Rede sein, wenn die vorfindlichen Interaktionsverhältnisse nicht das Maß an Anerkennung bereitstellen, auf das die Individuen im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung angewiesen scheinen. Folglich geht es Honneth um eine zeitdiagnostische Freilegung versagter Anerkennungsansprüche, die in den spätkapitalistischen Herrschaftsverhältnissen der Gegenwart blockiert, verschüttet oder schlicht verstummt sind. Und zur Klassifizierung unterschiedlicher Ansprüche auf Anerkennung hat Honneth deshalb ein Drei-Stufen-Modell entworfen, das unterschiedliche, wenn man so will, Tiefenschichten menschlicher Versehrbarkeit hervortreten lässt. Auf der entwicklungslogisch, wenn man so will, frühesten und damit tiefsten oder untersten Stufe des Modells geht es um intime Anerkennungsbeziehungen der Liebe und der Fürsorge. In diesen Beziehungen, so Honneth, will sich das Individuum als ein unverwechselbares, einzigartiges Einzelnes anerkannt sehen und geschieht dies in ausreichendem Maße, bildet sich im Innenleben des betreffenden Menschen ein basales Gefühl des Selbst- und Weltvertrauens heraus. Fehlen diese intimen Anerkennungsbeziehungen oder scheitern sie, fehlt und scheitert entsprechend auch dieses für das spätere Leben geradezu unersetzliche Selbst- und Weltverhältnis. Auf der zweiten Stufe von Honneths Anerkennungsmodell wird der Mensch zunehmend in wechselseitige Beziehungen der moralischen und auch rechtlichen Achtung hineinsozialisiert. In diesen Beziehungen geht es gerade nicht, wie bei intimen Liebes- oder Fürsorgeverhältnissen, um die Anerkennung unserer unverwechselbaren Einzigartigkeit. Es geht hier vielmehr darum, dass man sich immer auch als ein Gleicher untergleichen anerkannt fühlen will, als ein Mensch, dem exakt die gleichen grundlegenden Rechte wie allen anderen Menschen zukommt. Und mit dem Gelingen oder auch Scheitern dieser Anerkennungsbeziehungen steht das für den Menschen gleichfalls elementare Gefühl moralischer und rechtlicher Selbstachtung auf dem Spiel. Selbstachtung, ein Begriff, der später jetzt auch in meinen Ausführungen noch Bedeutung bekommen wird. Auf der dritten Stufe zunächst tritt schließlich noch ein weiteres Anerkennungsbedürfnis auf den Plan. Ist der Mensch erst einmal eingebunden in wechselseitige Abhängigkeiten sowie in solidarische und meist auch ja arbeitsteilige Sozialgefüge, so will er sich in diesen Beziehungen immer auch als jemand erfahren, der seinen spezifischen Anteil am Gelingen des, wie man manchmal sagt, Großen und Ganzen hat. Hier geht es gerade nicht, wie auf der zweiten Stufe des Rechts, um eine Anerkennung als einer Gleichen unter Gleichen, sondern darum, sich unter diesen Gleichen nochmals als eine ganz besondere Person, als ein besonderes Mitglied der Gesellschaft mit ganz eigenen Fähigkeiten und spezifischen Leistungen anerkannt zu fühlen. Es fehlt mir jetzt die Zeit für eine ausführlichere Erörterung, wie jetzt aus diesen individuellen Anerkennungsbedürfnissen, sozusagen soziologisch betrachtet, soziale Kämpfe werden. Ich muss mich hier an dieser Stelle vielmehr darauf beschränken, das Honnethsche Anerkennungsmodell in aller Kürze auf den besonderen Fall des DDR-Unrechts zu beziehen. Es mag diesbezüglich jetzt zunächst vielleicht nahelegen, auf der dritten Stufe des Modells und damit auf der Stufe der sozialen Wertschätzung individueller Besonderheiten anzusetzen. Und für diesen Ansatz spreche zum Beispiel auch die immer öfter so vielmehr auf von westdeutschen Politikern ins Spiel gebrachte Forderung zu sein von westlichen Politikern, die sich gelinde gesagt, sagen wir mal, an den Osten heranschmeißen wollen. Die Forderung, man müsse, wie es heißt, die Lebensleistung der DDR-Bürgerinnen und Bürger anerkennen. Also ein viel häufig zitiertes Wort. Nur um nicht missverstanden zu werden, wer würde sich nicht wünschen, dass der eigenen Lebensleistung mehr öffentliche Anerkennung zuteil würde. Aber auf die solidarische Anerkennung von Besonderheiten, also von besonderen Leistungen, haben wir seltsamerweise kein Recht im starken Sinne. Das heißt, ein Recht, dessen Durchsetzung wir erzwingen können. Hier heute Abend aber, das heißt im Zusammenhang der Kompensation erlittenen DDR-Unrechts, geht es sehr wohl um Dinge, auf die die Betroffenen im starken Sinne ein Recht oder sogar ein Menschenrecht haben. Und deshalb geht es hier auch vornehmlich um die zweite Stufe des Honneth'schen Anerkennungsmodells und damit um die grundlegend gleiche oder egalitäre Anerkennung als eben einer gleichen Person untergleichen. Und damit komme ich zunächst zur Frage der Menschenrechte und abschließend dann will ich die These erläutern, dass sich die zu DDR-Zeiten durchlittenen Unrechtserfahrungen versagte Anerkennung unter den Vorzeichen einer bis heute bloß unzureichenden Wiedergutmachung zu einem mindestens doppelten Anerkennungsproblem summieren. Der Sinn der Menschenrechte. In aller Kürze, es gibt einen inzwischen weitverzweigten philosophischen, juristischen, politikwissenschaftlichen Streit um die Frage, was überhaupt Menschenrechte sind, woher sie kommen, wozu sie da sind und wie sich begründen lässt, dass diese Menschenrechte, wie es heißt, universell gelten, das heißt für jeden Menschen überall auf dieser Welt gleichermaßen und allein aufgrund unseres Menschseins. Ich kann auch hier nur kurz darlegen, was ich persönlich nach einer inzwischen langjährigen Beschäftigung mit diesen philosophisch auch interessanten konzeptionellen Fragen unter Menschenrechten verstehen möchte. Ihrer ursprünglich politisch revolutionären Idee nach sind die Menschenrechte als Schutzvorkehrungen des demokratischen Souveräns, das heißt des geeinten Staatsvolkes, gegenüber der Gefahr öffentlicher Willkürherrschaft zu verstehen. Die Menschenrechte treten mit den bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts auf den Plan und die im Zuge dieser Revolutionen, also in Frankreich und in Nordamerika, erstmals öffentlich und kollektiv erklärten Menschenrechte, sollen diejenigen, die jeweils vor Ort die politische Herrschaft ausüben, in ihrer Machtausübung binden, und zwar so, dass diese politischen Repräsentanten, deren Macht ja, wenn man so will, nur geliehen ist, stets im Sinne der Regierten agieren. Kurzum, die Menschenrechte dienen der Verhinderung willkürlicher Amtsanmaßungen und repräsentativen Versagens. Sie machen Vorschriften, wie die Bürgerinnen und Bürger regiert werden wollen und vor allem, wie nicht. Wenn man es begrifflich noch etwas genauer fassen wollte, so würde ich folgenden Vorschlag machen. Die Menschenrechte sind als ursprünglich vorstaatlich begründete subjektive Ansprüche, also individuelle Ansprüche gegenüber der öffentlichen Ordnung, auf politisch zu realisierende Grundrechte zu verstehen. Ich wiederhole das nochmal. Die Menschenrechte sind als vorstaatlich begründete subjektive Ansprüche gegenüber der öffentlichen, meist staatlichen Ordnung auf politisch zu realisierende Grundrechte zu verstehen. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass Sie alle Bestandteile dieser Definition sich merken. Es gäbe dazu jeweils viel zu sagen. Wichtig ist zunächst nur das Folgende. Als, wenn man so will, zunächst nur gedachte Rechte, also als gedachte Grenzen jeder öffentlichen Gewaltausübung, besitzen die Menschenrechte eine die politische Macht beschränkende und eben dadurch allererst mit Legitimation versorgende Geltung. Effektiv verwirklicht sind die Menschenrechte jedoch erst dann, wenn sie auch juristisch einklagbar und politisch durchsetzbar gemacht worden sind. Die Menschenrechte haben demnach bereits auf philosophisch begrifflicher Ebene nicht nur eine vorstaatliche oder wie man manchmal sagt, vorpositive Dimension, sondern auch eine positiv rechtliche und eine politische Bedeutung. Und wichtig ist zudem, in unserem Zusammenhang vor allem, dass die Menschenrechtsidee auf Seiten der politisch Verantwortlichen, also auf Seiten derjenigen, die für die Erfüllung der Menschenrechte verantwortlich sind oder die Realisierung, drei Arten von Pflichten hervorruft. Erstens, der Staat hat die Pflicht, aktive und direkte Menschenrechtsverletzungen zu unterlassen. Er darf zum Beispiel nicht willkürlich inhaftieren, die Meinungsfreiheit beschränken, religiöse Auffassungen unterdrücken, politische Teilhabe verhindern, Bildungschancen zunichte machen, bei der elementaren Gesundheitsversorgung versagen, willkürlich töten oder sogar foltern. Und im Englischen nennt man diese Art von Pflicht, menschenrechtlicher Pflicht, die Duty to Respect. Die Duty to Respect those rights. Zweitens. Der Staat hat zudem die Pflicht, soweit wie möglich zu verhindern, zum Beispiel durch Gesetze, die Polizei und den Strafvollzug, dass sich private Personen wechselseitig gravierende Schäden zufügen. Und man nennt dies im Menschenrechtsjargon die Duty to Protect. Drittens, der Staat hat außerdem die Pflicht, und darauf wird es ankommen, all jene Menschen, die unfreiwillig in Not geraten sind, durch angemessene Unterstützungsleistungen allererst in die Lage zu versetzen, sich aus dieser Notlage auch wieder zu befreien. Und da es sich hier meistens um Leistungsrechte oder Leistungsansprüche handelt, spricht man manchmal auch von einer Duty to Fulfill. Diese dritte Pflicht, also die Duty to Fulfill, gilt ganz besonders dann, wenn die betreffenden Notlagen das Ergebnis staatlicherseits verübter Menschenrechtsverletzungen sind. Dann nämlich kommt zu der ohnehin bestehenden, wie man sagt, Beseitigungsverantwortung staatlicher Funktionsträger, also die Verantwortung zur Beseitigung dieser Notlagen, noch eine ursprüngliche Verursachungsverantwortung hinzu, die gewissermaßen doppelt zählt. Und wie wir gleich noch sehen werden, auf eigentümliche Weise vermischen sich diese beiden Verantwortlichkeiten, also die Beseitigungsverantwortung einerseits, die Verursachungsverantwortung andererseits, im historischen Übergang des Jahres 1989 von der DDR zum vereinten Deutschland. Zunächst ist wichtig, dass alle drei der genannten staatlichen Pflichtverletzungen, also das Begehen aktiver Menschenrechtsverstöße, das Unterlassen von Schutz vor privaten Übergriffen oder auch versagte Hilfe im Fall von unfreiwillig oder unverschuldeten Notlagen, dass alle drei dieser staatlichen Pflichtverletzungen von den Betroffenen als fundamentale Erfahrungen politischer Ohnmacht durchlitten werden. Eben das ist meiner Ansicht nach für Verletzungen der Menschenrechte typisch. Sie werden von den Betroffenen weniger als, wie man sagt, Ungerechtigkeiten im engeren Sinn, denn vielmehr als deprimierende Ohnmachtserfahrungen durchlitten. Man fühlt sich hilflos staatlicher Willkür ausgesetzt, als ein Mensch zweiter Klasse, wie es manchmal heißt, behandelt, oder sogar, und jetzt alles in Anführungszeichen, als ein Aussätziger, als Dreck, als Ungeziefer oder sogar als Untermensch, wie es im Jargon der Nazis und auch vieler Stalinisten hieß. Man fühlt sich gerade nicht anerkannt als ein Mensch wie jeder andere, als ein Gleicher untergleichen, als ein Mensch, auf den es ebenfalls ankommt, dessen Existenz einen Unterschied macht und dessen Stimme ein Gewicht hat. Mit besonderem Blick jetzt auf das erlittene DDR-Unrecht ist das menschenrechtliche Argument vor allem aus zwei Gründen hilfreich und auch dringlich, und vor allem der erste dieser beiden Gründe wird sehr häufig übersehen. Und zwar ist das folgende Grund. Erst der Hinweis auf vorstaatlich gedachte Menschenrechte macht deutlich, warum die Opfer von SED-Herrschaft und MFS politisch und rechtlich zu rehabilitieren sind. Sie mögen seinerzeit gegen ein ominöses Strafrecht der DDR verstoßen haben, aber sie haben dies in Ausübung ihrer Menschenrechte getan. Als sie zum Beispiel ihre Meinung frei äußerten, als sie zum Beispiel die öffentliche Führung verulgten, als sie sich politisch engagierten, politisches Liedgut verbreiteten oder einfach nur ausreisen wollten. Es kommt hier also weniger darauf an, dass die Betroffenen gegen das Strafrecht der DDR verstießen. Es kommt hier vielmehr darauf an, dass das Strafrecht der DDR gegen die Menschenrechte verstieß. Und deshalb sind die Betroffenen zu rehabilitieren. Zweitens. Erst der rhetorische Bezug auf Menschenrechte versieht die bislang unerfüllten Wiedergutmachungsansprüche mit einer justiziablen und überdies auch transnationalen Reichweite. Die Menschenrechte mögen ursprünglich, das heißt noch im 18. Jahrhundert, bloß gedachte Rechte gewesen sein, aber längst sind sie zu verfassungsrechtlich einklagbaren Grundrechten sowie zu auch völkerrechtlich garantierten Weltbürgerrechten geworden, zum Beispiel im Rahmen der UNO, der Vereinten Nationen oder auch des Europarats und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser Menschenrechtsschutz mag noch immer unzureichend sein, aber er sieht ausdrücklich vor, dass sich die Bundesrepublik Deutschland national und international verbindlich auf die Menschenrechte verpflichtet hat, Der deutsche Staat hat die Menschenrechte all jener Menschen zu achten, die sich im Geltungsbereich unserer Verfassung aufhalten. Und das bedeutet eben unter anderem auch, die Menschenrechte verpflichten unseren Staat und seine Funktionsträger selbst noch dazu, jene Menschenrechtsverletzungen zu kompensieren, die in der DDR begangen wurden. Damit komme ich zum Schluss meiner Überlegung und den gesundheitlichen einigen Bemerkungen zu den gesundheitlichen Folgeschäden der Diktatur aus menschenrechtlicher Sicht. Ich hatte jetzt schon angedeutet, wir haben es mit einer aus meiner Sicht doppelten Menschenrechtsverletzung zu tun und damit zugleich auch mit einem potenzierten Problem der versagten Anerkennung. Ursprünglich ging und geht es um aktive Menschenrechtsverletzungen durch öffentliche Funktionsträger der DDR im Rahmen etwa von willkürlicher Inhaftierung, verwaltungsrechtlicher Enteignung, Ausbildungs- und Berufsverboten sowie der sogenannten Zersetzung, die nicht selten die Grenze zur Folter überschritt. Hier sind zuvorderst elementare Freiheitsrechte und existenzielle Subsistenzrechte verletzt worden. Hinzu kommt nun aber das Versagen der Politik nach 1989, das einst hunderttausendfach erlittene Unrecht aufzuarbeiten, hinreichend publik zu machen und ansatzweise zu kompensieren. Dieses Versagen ist nicht einfach nur politisch unklug oder moralisch misslich gewesen. Denn sofern hier öffentliche Funktionsträger versagt haben und noch immer versagen, indem sie zu wenig für die Rehabilitierung der Betroffenen tun, kommt es erneut zu Menschenrechtsverletzungen. Und zwar vor allem zu Verletzungen der sogenannten sozialen Menschenrechte. Das sind zum Beispiel Rechte auf einen angemessenen Lebensstandard, auf Bildung, Arbeit und vor allem Gesundheit, das Recht auf Gesundheit, das uns ja heute Abend auch noch eingehender beschäftigen wird. Der bundesdeutsche Nachfolgestaat versagt folglich in seiner dezidiert menschenrechtlichen Pflicht, den einstmals erlittenen und bis heute fortdauernden Anerkennungsentzug, so gut es geht, zu kompensieren. Und so summiert sich zu DDR-Zeiten durchlittenen Missachtung auf überaus deprimierende Weise ein folgenreicher zweiter Anerkennungsverlust, der von den Betroffenen nicht selten geradezu als eine Art Verrat erlebt wird. Man hat sich in die Hände eines anderen Staates begeben, der versprach, das erlittene Unrecht wieder gut zu machen, und doch wurde man gewissermaßen fallen gelassen, während die Täter bisweilen zu triumphieren scheinen. Diese Enttäuschung, dieser Vertrauensverlust mag den ursprünglich erlittenen Anerkennungsverlust nicht einfach nur zu verdoppeln, sondern unter Umständen sogar auf deprimierende und vollends entmutigende Weise zu potenzieren. Denn nichts stimmt menschenrechtlich ohnmächtiger als die Einsicht, dass man nun auch noch von diesem neuen politischen System, auf das man einst gehofft haben mag oder für das man sogar sehr viel riskiert haben mag, im Stich gelassen zu werden. Lassen Sie sich meine Überlegungen abschließen mit einigen wenigen politischen Forderungen versehen, die sich aus den drei Teilen meines Vortrages jeweils ergeben. Und ich sage es gleich vorweg, keine dieser Forderungen wird Sie jetzt irgendwie überraschen. Erstens, die Einsicht in den doppelten Anerkennungsverlust durch DDR-Unrecht einerseits und die unzureichende Kompensation nach 1989 andererseits wirft zunächst natürlich die Frage auf, ob und wie dieser doppelte Anerkennungsverlust überhaupt kompensiert werden kann. Die Beschränkung auf monetäre Hilfe, so notwendig diese bisweilen auch sein mag, wirkt oftmals reichlich hilflos und auch fantasielos. Und auch aus Sicht der Empfänger dürfte das Geld sehr häufig nur ein schlechter Ersatz für etwas ganz anderes sein, im Sinne von besser als gar nichts. Echte Anerkennung sieht offenkundig anders aus, und nur um anzudeuten, was ich meine, aber vielleicht können wir in der Diskussion ja dies auch vertiefen, man hätte sich meiner Meinung nach, aber die Chance ist, wenn man so will, vertan, sehr viel Leid und wohl auch Geld sparen können, wenn es nach 1989 zur Einrichtung einer in breiter Öffentlichkeit wirkenden Wahrheitskommission gekommen wäre, wie wir sie später beispielsweise vorbildlich in Südafrika kennenlernen durften. Zweitens, die Einsicht in die menschenrechtliche Relevanz sowohl des einstigen Terrors als auch der nicht ausreichend erfolgten Kompensation macht es dringend notwendig, den Diskurs um Spätfolgen der DDR-Diktatur auch rhetorisch, wenn man so will, umzustellen. Es macht einen enormen Unterschied, ob man, wenn man so will, von fakultativen und nach Art von Gnadenakten gewährten Kompensationen durch sogenannte Opferrenten oder auch von sozialhygienischen Maßnahmen der sogenannten Unrechtsbereinigung spricht, oder ob man darauf hinweist, dass seinerzeit schwere Menschenrechtsverletzungen begangen wurden und diese kaum dadurch wettgemacht werden können, dass nunmehr neue Menschenrechtsverletzungen hinzukommen. Drittens, mit speziellem Blick auf die menschenrechtliche Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden ist politisch primär darauf zu drängen, dass die zukünftige Rechtslage endlich auch den bislang vollends vernachlässigten, aber wohl bis heute vielerorts grausam nachwirkenden Tatbestand der Zersetzung einfangen muss. Überdies gilt es in verfahrenstechnischer Hinsicht, auch das eine bekannte Forderung, für eine deutliche Beweislasterleichterung bis hin zur sogenannten Beweislastumkehr zu kämpfen. Außerdem, auch das wissen Sie, fehlen geschulte und koordinierte Gutachter, sensibilisierte Amtspersonen und selbstredend meist auch finanzielle Mittel. Davon wird sicherlich noch zu reden sein. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Menschenrechte dienen nicht zuletzt dazu, allen Menschen weltweit ein Leben in Würde, in Menschenwürde zu ermöglichen. Ein derart menschenwürdiges Leben, so meine persönliche philosophische Überzeugung, wäre vor allem ein solches Leben, in dem die Betroffenen von einem grundlegenden Gefühl der Selbstachtung getragen werden. Einem Gefühl der Selbstachtung, das auf dem Wissen beruht, als ein vollwertiger, ein gleicher Mensch unter vollwertigen, gleichen Menschen Anerkennung zu genießen. Viele von uns besitzen bereits dieses Privileg, weil sie sich hinreichend von anderen und der politischen Ordnung anerkannt fühlen dürfen. All jenen jedoch, die dieses Privileg aufgrund biografischer Verwicklungen bislang nicht hinreichend genießen können, muss schlicht geholfen werden. Das ist, wie schon gesagt, nicht bloß politisch klug oder moralisch wünschenswert, sondern, wie ich hier anzudeuten versucht habe, menschenrechtlich strikt geboten. Vielen Dank erstmal.
Vielen Dank, Herr Professor Pollmann. Dass praktische Philosophie so praktisch werden kann, konnten wir eben schon ahnen und wir können darüber nachher weiter sprechen und sehen, welche praktischen Folgen das haben kann. Ich freue mich, dass Herr Professor Frommer jetzt zu uns sprechen wird, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Magdeburg, verweigerte Anerkennung, Auswirkungen bei SED-Verfolgten.
Ja, ich freue mich, dass ich anschließen darf. Und wenn ich es vorwegnehmen will in einem Satz, was ich versuche in den nächsten 20 oder vielleicht auch 22 Minuten zu sagen, dann könnte man es so formulieren im Anschluss an Ihren Vortrag, Herr Pollmann, ich werde ein Stückwerk die traurige Realität dessen zeigen, wie die Fachdisziplin wie meine Fachdisziplin sozusagen den staatlichen Institutionen behilflich ist, erneut Anerkennung zu verweigern und welche Mechanismen hier am Werk sind. Zum Lastenerbe von Nazi-Diktatur und DDR zählen die bleibenden und wieder auftauchenden tiefen Verletzungen, von denen schon die Rede war, die durch die Pervertierung von staatlichem Recht in tiefes Unrecht für viele Menschen und ihre Familien entstanden sind. Die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit nach 1945 in Westdeutschland und nach 1989 auch in den neuen Bundesländern beinhalteten daher Rehabilitierungs- und Wiedergutmachungsgesetzgebungen, deren Implementierung psychiatrische und psychologische Expertise erfordert. Das ist häufig der Fall. Der Richter sagt, ich kann es nicht beurteilen, der Gutachter muss ran und der muss mir dann die Kohlen da aus dem Feuer holen, die Entscheidung erleichtern. Die damit entstandene Situation 89 war zumindest in Teilaspekten vergleichbar mit der Situation Westdeutschlands nach 45. In der jungen BRD hatte sich damals rasch gezeigt, dass die beauftragten Experten, die Gutachter, häufig mit der Aufgabe überfordert waren, die Schädigungen adäquat zu beurteilen, die Opfern der NS-Diktatur in Haftanstalten, Konzentrationslagern und durch andere Formen der Repression zugefügt worden waren. Hauptgrund hierfür war die tiefe Verstrickung ihrer Fachdisziplin in das Unrecht. Bereits vor der nationalsozialistischen Machtergreifung war die deutsche Psychiatrie tief durchdrungen von sozialdarwinistischen, die Erblichkeit als Entstehungsfaktor psychischer Erkrankungen überbewertenden Ideologismen, verbunden mit einer zuweilen nihilistisch anmutenden Zurückhaltung im therapeutischen Engagement, ganz anders als in der Schweiz oder in den USA, alleingelassen mit abertausenden gesellschaftlich Gestrandeten, deren Ausgrenzung aus der Normalität in den Anstalten, wie die Krankenhäuser lange noch hießen, zu ihren Hauptaufgaben zählten. Einen frühen Höhepunkt dieser Entwicklung markiert die Denkschrift des seinerzeit so hoch angesehenen Freiburger Juristen Karl Binding und seines ebenso renommierten psychiatrischen Kollegen Alfred Hoche die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Man denkt, das Buch müsste im Nazi-Deutschland entstanden sein. Nein, es stammt von 1920. Zwei hoch angesehene, ein Jurist, ein Psychiater, schreiben ganz sachlich und fachlich über die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Die staatlich organisierte Ermordung von mehr als 200.000 psychiatrischen Patienten, die von der Reichskanzlei Adolf Hitler im Einvernehmen mit führenden akademischen Repräsentanten der Psychiatrie organisiert und geleitet wurde, wurde später dann 1941 beschlossen in der Tiergartenstraße 4, hier ganz wenige Schritte entfernt, in einem Treffen von Reichskanzlei-Mitarbeitern und führenden Psychiatern, führte dann später zum Zivilisationsbruch und auch zu heute nicht wirklich begreifbaren destruktiven Pervertierung von Helfen, Unterstützen und Wiedergutmachen in Demütigen, Quälen und Vernichten psychisch Kranker. Es dauerte mehrere Jahrzehnte und benötigte internationale Unterstützung, bevor weiter bestehende alte Loyalitäten, Unkenntnis und Ausblendung der Auseinandersetzung mit dem Selbstmitverschuldeten zumindest in Ansätzen in der Psychiatrie überwunden waren und die Kompetenz zur sachgerechten gutachterlichen Beurteilung von psychischen Folgeschäden herangewachsen war. Diese Entwicklung wäre nicht möglich gewesen ohne eine Öffnung der an der deskriptiven Psychopathologie und Hirnforschung orientierten Sichtweisen für psychoanalytische Ansätze zum Verstehen der biografischen Bedeutung von Extremtraumatisierung. Wie viele intellektuell avantgardistische Strömungen hatte die jüdisch geprägte Psychoanalyse mit der nationalsozialistischen Machtübernahme ihren Exodus aus Deutschland nehmen müssen und entwickelte sich seither vor allem im angloamerikanischen Raum weiter. Als erschütterndes Zeugnis des damaligen Kampfes in den 1960er Jahren zwischen rückwärtsgewandter Einstellung und Erneuerung ist der Aufsatz des New Yorker Psychoanalytikers Kurt Eislers zu sehen, der einen Artikel damals in dieser Debatte um die Beurteilung von KZ-Folgeschäden schrieb: Die Ermordung von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen können, um eine normale Konstitution zu haben. 1963 erschienen, wo er eben sich sehr scharf und kritisch auseinandersetzt mit der Gutachterpraxis, dass man auch KZ-Opfern, die quasi ihre ganze Familie verloren hatten, verweigert hat, die Anerkennung, dass dies ihnen Schäden zugeführt hat. Also so war die Debatte 1963 noch in den alten Bundesländern. Und dann tat sich in den 70er, 80er Jahren dann einiges bei den jüngeren Kollegen, die mehr darüber lernten. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Diese Ausführungen sind kein Versuch der Gleichsetzung von Nationalsozialismus und DDR. Dies wäre in vieler Hinsicht eine unverantwortliche Nivellierung von wesentlichen Unterschieden. Mir kommt es vielmehr darauf an zu zeigen, dass die Entwicklung in beiden deutschen Staaten im langen, unheilvollen Schatten der NS-Diktatur stand und, wenn man transgenerationale Weitergabe von Traumatisierung mit einbezieht, bis heute steht. In vieler Hinsicht also ganz anders als im Westdeutschland der 1950er und 60er Jahre, aber insgesamt doch nicht denkbar ohne die Vorgeschichte der politischen Ereignisse zwischen 33 und 45 war die Situation 1989. Die Psychiatrie in Westdeutschland hatte eine durchgreifende psychiatrische Reform durchlaufen und auch in der Psychiatrie der DDR hatte ein Humanisierungsprozess die therapeutischen Konzepte und Unterbringungsmodalitäten zumindest zumindest im Ansatz seit den Rodewischer Thesen erreicht. Hinzugekommen war ein wirkungsmächtiges Wiedererstarken hirnbiologischer Forschungstendenzen und eine Zunahme der Bedeutung medikamentöser Einflussmöglichkeiten, verbunden mit einer Macht- und Einflusszunahme der entsprechenden Industrie auf Therapie, Forschung und Karrierechancen. Die Auseinandersetzung mit dem DDR-Unrecht konzentrierte sich innerhalb der Disziplin auf die Abarbeitung der sozialrechtlich dann in den 90er Jahren in Auftrag gegebenen Gutachten zu Haftfolgeschäden im Rahmen von Wiedergutmachungsverfahren. Hauptziel war dabei die Feststellung krankheitswertiger psychischer Schädigungen, einschließlich der Beurteilung von Schweregrad und Verursachungszusammenhang zur Haft. Meine eigene Erfahrung in diesem Feld begann 1996 mit meiner Berufung nach Magdeburg. Eine Vielzahl von Aufgaben war zu bewältigen und über diese Thematik stolperte ich vor allem deshalb, weil ich im Rahmen von Gerichtsgutachten Akten auf den Tisch bekam, deren Studium unzweifelhaft erkennen ließ, dass Vorgutachter einerseits heillos überfordert waren, andererseits aber diese Überforderung offensichtlich selbst nicht bemerkten. Daher blieb mir nichts anderes übrig, als mich trotz aller anderen Aufgaben, die mit der Gründung und Aufbau eines psychosomatischen Lehrstuhls und eines psychoanalytischen Ausbildungsinstituts verbunden waren, mich um die Thematik zu kümmern. Zwei der Gründe, die aus meiner Sicht zu dem vielfach zu beklagen nicht oder nicht ausreichend Anerkennen von schweren politischen Traumatisierungen führten, möchte ich nachfolgend benennen. Zunächst einmal fiel mir in vielen Gutachten eine überdistanzierte und das menschliche Leid versachlichende Sprache auf, die in fataler Weise der Sprache ähnlich war, derer man sich auch in den Akten der Strafverfolgungsbehörden und in psychiatrischen Akten vor der sozialpsychiatrischen Reform bedient hatte. Ein Beispiel soll das deutlich machen. Eine Probandin mit schwerer Hafttraumatisierung nach einem Fluchtversuch Anfang der 1960er Jahre leidet seither immer wieder zeitweise unter wahnhaft anmutenden Erlebnissen, die jedoch ausschließlich den Haftkontext betreffen. Sie hat keinen Hauptschulabschluss und die psychologische Testung eines Vorgutachters ergab eine leicht unterdurchschnittliche Intelligenz. Immer wieder taucht nun in den Beurteilungen und Vorbegutachtungen der Begriff Pfropfschizophrenie auf. Hierunter, das ist mir aus den alten Krankenakten des psychiatrischen Landeskrankenhauses, in dem ich meine eigene Facharztausbildung begann, noch bekannt, verstand man bis in die 70er Jahre hinein allgemein eine sich auf schweren, meist erblich bedingten Schwachsinn aufpfropfende chronische Psychose, schizophrenen Gepräges mit schlechter Prognose. Offensichtlich war den Gutachtern, die mit dieser Diagnosestellung unter Hinweis auf Erblichkeit eine Haftentschädigung ablehnten, nicht bekannt, dass sie sich einer Diagnose eines Begriffs bedienten, die 1940-41 zum Kernbereich der Störungen gerechnet wurden, bei denen Patientenmord für legitim erachtet wurde. Also es ist genau eine Kategorie aus dieser Vernichtungszeit, die man natürlich in einer humanen Psychiatrie heute nicht mehr und international auch nicht verwendet. Unberücksichtigt blieb, dass man eben auch Störungen, in denen wahnhafte Aspekte eine Rolle spielen, dann, wenn diese wahnhaften Aspekte sich ganz auf die Haftthematik zentrieren, das natürlich mit der Haft in Verbindung bringen kann, nicht nur kann, sondern muss und nicht nur dann irgendwelche erblichen oder anderen Ursachen anführt. Viele der Stellungnahmen von Versorgungsämtern und viele Gutachten, die ich als Zweit- oder Drittgutachter zu lesen bekam und immer noch zu lesen bekomme, sind in diesem Sinne gekennzeichnet durch eine Überdistanzierung, die man als Ausdruck der Abwehr und Verleugnung eigener Betroffenheit verstehen muss. Es liest sich vielfach, als solle der Beweis erbracht werden, dass das eigene Urteil in keiner Weise beeinflusst wurde durch das eigene persönliche und familiäre Lebensschicksal, deren gesamtgesellschaftliche Rahmenbedingungen sich bei vielen der nach der Wende beauftragten Gutachter nicht von denen ihrer Probanden unterschied. Spuren einer Auseinandersetzung mit den persönlichen Motiven und gesellschaftlichen Kontexten fanden sich nicht, und diese überdistanzierte Sichtweise wurde einfach sozusagen wurde sehr, sehr deutlich. Und schien mir eben eher darauf hinzuweisen, dass hier etwas Eigenes ausgeblendet wird, dass man um sozusagen jeden Preis Objektivität bewahren will an einer Stelle, wo doch eigentlich in hohem Maß Betroffenheit vorliegt. Ja, aus zahlreichen Forschungsprojekten, wie zum Beispiel dem über den Hamburger Feuersturm von 1943, wissen wir heute, dass traumatischer Angehörigenverlust, eigene Gewalttraumatisierung, Vergewaltigung sowie Flucht- und Vertreibungsschicksale das transgenerationale Erbe in den meisten deutschen Familien tangieren, also auch in den Familien vieler Gutachter. Darüber hinaus stellt sich für jeden Gutachter in den neuen Bundesländern die noch brisantere Frage der eigenen Positionierung zur DDR-Staatsmacht und zur Rolle, die er in diesem politischen System innehatte. Unzweifelhaft ist, dass dieser Staat seine Bürger nicht nur in Jugendwerkhöfen, Untersuchungsgefängnissen und Gefängnissen traumatisierte, sondern dass Bespitzelung, Denunziation und autoritative Demütigung und Repression das Alltagsleben bestimmten, dem keiner entkam. Die Auswirkungen der Unterdrückung begannen in der Früherziehung und förderten die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen, die Anpassung und Kollektivorientierung verlangten, während Selbstbestimmung im öffentlichen Raum, Verfolgung eines individuellen Lebensentwurfs und freiheitliche Gesinnung gnadenlos aufgespürt und verfolgt wurde. Ihre Nachwirkungen hat diese repressive Gesellschaft noch heute sowohl für die Betroffenen als auch indirekt für ihre Kinder. Wer sich zum Erhalt der eigenen Selbstachtung, die damit verbundenen eigenen Traumatisierung durch erlittene Demütigung, Entzug von Entfaltungschancen und auch Bedrohung der eigenen Integrität nicht eingestehen mag, ist besonders in Gefahr, ähnlich geartete, wenn auch wesentlich stärker ausgeprägte Traumatisierungen bei den Gutachtenprobanden genauso zu übersehen wie mancher Gutachter aus der alten BRD, der Ähnliches nie erlebt hat und dem deshalb die Vorstellungskraft für das Erlittene fehlt. Also was ich meine an der Stelle ist, dass viele Gutachter, die selbst eine DDR-Biografie hatten, vieles, was doch traumatisierend ist und war, als normal empfanden. Na, das war eben damals so und keinen Sensus dafür hatten, dass es sich um zusätzlich zur Alltagsrepression hinzutretende und sich dazu addierende schwere Traumatisierungen handelte. Also Überdistanzierung, Versachlichung als erster Fehler. Ein zweiter Standardfehler begegnet nicht selten in Form von Abstraktion und Dekontextualisierung der Schädigungen, die die betreffenden Personen erlitten haben. Auch das ist nicht ohne den psychiatrischen Fachdiskurs zu verstehen. Ich will das jetzt vielleicht nicht so ganz im Detail ablesen aus meinem Manuskript, sondern etwas in freieren Worten sagen, damit es plastischer wird. Man hat dem psychiatrischen Diagnostik sehr lange bis in die 1960er, 70er Jahre vorgeworfen, dass seine diagnostischen Begriffe sehr unscharf seien und dass man doch das gar nicht vergleichen könnte, wenn der eine die Diagnose bekommt und der andere, dass dies auf klar nachvollziehbaren Kriterien beruht. Und es gab daher seit den 1960er Jahren die Entwicklung der internationalen Klassifikation psychischer Krankheiten durch die WHO und der ähnliche Katalog der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, in der man gesagt hat, man muss klar beobachtbare Merkmale für bestimmte Störungen haben. Und wenn man diese klar beobachtbaren Merkmale eben nachweisen kann, dann darf man die Diagnose vergeben. Also so entstand zum Beispiel die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung, wo man eben sagte, wenn jemand sogenannte Flashbacks hat, also Nachhallerinnerungen in Bezug auf bestimmte traumatische Ereignisse, emotionale Abstumpfung, erhöhtes Arousal, also Schreckhaftigkeit, dann, wenn das alles da ist, darf man die Diagnose vergeben. Und was in dieser Entwicklung hin zur operationalen Diagnostik vollkommen verloren ging, war der Verursachungszusammenhang der Störung. Der Verursachungszusammenhang der Symptomatik wurde systematisch ausgeblendet und auch die biografischen Gesamtkontext wurde ausgeblendet. Und durch diese Reduktion sozusagen auf Symptomdiagnosen, auf dekontextualisierte Symptomdiagnosen, ging viel auch von dem verloren, was bei Hafttraumatisierten eine ganz entscheidende Rolle spielt, nämlich dass eine bestimmte Hafttraumatisierung oder bestimmte Ereignisse während der Haft in einem gesamten Lebenszusammenhang stehen und zu sehen sind, der das Leben vor der Haft betrifft und das Leben nach der Haft. Besonders eindrucksvoll haben wir das gesehen bei Traumatisierten, die in ihrer Adoleszenz, also zwischen 15 und 25, in Haft waren, wo es regelmäßig der Fall war, dass die Hafttraumatisierung nur ein Teil der Traumatisierung war, dass die Traumatisierung viel früher schon einsetzte, also beispielsweise durch Jugendwerkhofaufenthalte, Alltagstraumatisierungen, dass die Traumatisierung dann aber auch nach der Hafttraumatisierung weiterging, beispielsweise durch die freigekauft wurde, in die DDR freigelassen wurde aus der Haft, stand ja zunächst unter einem Schweigegebot. Er durfte nicht über die Hafterfahrungen sprechen. Das allein schon ist ein traumatischer Faktor, also soziale Isolierung nach der Haft und eben auch Traumatisierung durch die verweigerte Anerkennung nach 89, wo für viele eindrucksvoll zu lesen, beispielsweise in dem Buch von Eda Arberg über Erika Drees nachzulesen ist, wie sozusagen die mit 89 eine riesige Enttäuschung auftrat über die nicht stattfindende öffentliche Thematisierung dieser Traumatisierung. Also dass wir es mit dem zu tun haben, was man kumulative Traumatisierung nennen kann, und eben das eben oder sequentielle Traumatisierung, kumulative Traumatisierung nennen kann, und dass eben diese Form von Traumatisierung sich in dem diagnostischen Instrumentarium, das jetzt ein Standardpsychiater anwendet, überhaupt nicht wiederfindet und abbilden lässt. Ja, ich bin doch gespannt auf die Diskussion, möchte nicht aus der Zeit laufen, obwohl ich natürlich viel noch weiter dazu sagen könnte und habe das vielleicht auch jetzt etwas arg komprimiert. Deshalb will ich es noch mal kurz zusammenfassen am Ende. Es gibt einen Fehler oder eine Problematik in der Begutachtung, die damit zu tun hat, dass ähnlich vielleicht wie Herr Pollmann, das können wir in der Diskussion erörtern, ob ich das richtig verstanden habe, ähnlich vielleicht so wie unser heutiger Staat sozusagen auch in eine Verursachungsverantwortung verstrickt ist durch die Nachfolge, insofern also der Nachfolgestaat der DDS, genauso ist auch die Psychiatrie in eine Verursachungsverantwortung verstrickt. Sie ist nämlich selbst sozusagen nicht neutral, die deutsche Psychiatrie, sondern sie hat als sozusagen Handlanger staatlicher Gewalt zu fürchterlichen Traumatisierungen selbst in ihrer Geschichte beigetragen, hat sich aus diesen furchtbaren Dingen erst langsam herausgearbeitet, und jeder, der sozusagen nicht ganz sauber ist und sozusagen eigentlich sehr verstrickt ist, versucht ja immer dann möglichst auf Distanz zu gehen und sozusagen gerät dann oft in diesen ersten Fehler der Überdistanzierung. Es wird so distanziert und sachlich betrachtet, dass das menschliche Leid nicht mehr erkennbar ist. Und der zweite Fehler ist eben dieses Herausschneiden von einzelnen Symptomen aus einem Gesamtzusammenhang. Dekontextualisierung nannte ich das, wo man doch den Gesamtzusammenhang über alle Stufen würdigen muss. Ja, das möchte ich gerne auch so ein bisschen verbreiten und in die Gutachterschaft hineintragen, auch mit Richtern und Juristen haben wir das schon diskutiert, damit sich doch eine Gutachtenpraxis allmählich entwickelt, die Gesamtaufgabe unter Berücksichtigung eben des eigenen Hintergrunds der Gutachterdisziplin besser in der Lage ist zu würdigen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.